Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmonie Deutschland.
On behalf of the American people, I want to extend my warmest wishes for Diwali to all who celebrate this auspicious holiday, here in America and around the world. Diwali is the festival of lights.
Wenn Sie jetzt zögern und überlegen, wo Sie diese Stimme schon einmal gehört haben, ja, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der sich in einer Rede an seine Landsleute wendet. Er sagt unter anderem,
is laid out in the Sanskrit verse, lead us from falsehood to truth, from darkness to light, from death.
In Vertretung der amerikanischen Bevölkerung möchte ich meine wärmsten Gratulationen für die Pawali aussprechen, all denen, die diesen besonderen Tag feiern, hier in Amerika und überall in der Welt. Die Pawali ist das Fest des Lichts und es erinnert uns an den Glauben, dass das Gute über das Böse siegen wird. Die Pawali wird zurückgeführt auf die Sanskrit-Schriften und es bedeutet, führe uns von der Unwahrheit zur Wahrheit, von der Dunkelheit zum Licht, vom Tod zur Unsterblichkeit. Es ist eine Zeit des Feierns und der Besinnung, in der wir uns der Menschen erinnern, denen es nicht so gut geht. An diesem heiligen Tag lasst uns zusammenstehen über die Grenzen von Rassen und Religion hinaus, sodass Mitgefühl unsere Gewohnheit wird. Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches Deepavali.
And Salam Mubarak.
Was ist das für ein Fest, dessen Botschaft der amerikanische Präsident rund um den Globus sendet? Damit wollen wir uns heute befassen. Und wieder wird es Susanne Böhnke sein, die uns die spirituelle Bedeutung anhand von Swamis Reden herbringt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Wir sprechen heute über das Fest Deepavali. Und Deepavali kann man übersetzen als Lichterfest. Zur genauen Bedeutung sage ich noch was dazu, von der Wortwurzel her. Und es ist eins der populärsten Feste in ganz Indien. Es ist fast ein bisschen, es ist vergleichbar mit unserem Weihnachtsfest, von der Bedeutung her. Deepavali, das Lichterfest, ist deswegen so bedeutend, weil die verschiedensten Strömungen aus ganz Indien in diesem Fest zusammenkommen. Es ist ein bedeutungsvolles Fest für die Hindus, es ist ein bedeutungsvolles Fest für die Sikhs, es ist ein bedeutungsvolles Fest für die Anhänger des Jainismus, es ist zugleich ein Neujahrstag von dem Volk von Gujarat und für die Hindus hat es eine Reihe von Verbindungen mit den großen Epen von Indien, mit den Geschichten der Avatare. Also in diesem Fest wird ein Aspekt von der Geschichte von Rama gefeiert, ein Aspekt von der Geschichte von Krishna gefeiert. Für manche ist es ein Tag der Verehrung Lakshmis. Und so kommen bei diesem Fest eben so viele Strömungen zusammen. Und wörtlich, von der Wurzel her, bedeutet Dipa Licht und Avali heißt Reihe oder Kette. Es bedeutet also der Wurzel nach Lichterkette. Und wie so viele der indischen Festtage bedeutet es den Sieg des Lichtes über die Finsternis.
Und wann wird dieses Fest gefeiert?
Das Fest wird gefeiert im Monat Kartika. Das ist Ende Oktober, Anfang November. Es ist ein Fest, das den Sieg des Guten über das Böse, des Lichtes über die Finsternis symbolisiert. Ein Fest des Lichts, der Freude, des Glücks, der Gemeinschaft und mittlerweile auch des Konsums. Deswegen, ich sage, es ist unserem Weihnachten vergleichbar. Zur Deepavali-Zeit ist in den großen indischen Städten alles voller Lichterketten, aber auch Reklamen, Schlussverkauf, Sonderangebote, Deepavali. Also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich unserem Weihnachtsfest, was den Konsum auch angeht. Aber auch natürlich, was die Feier des Lichtes angeht. Deepavali fällt in die dunkle Mondphase, in die Zeit des abnehmenden Mondes im Monat Kartika. Und der Haupttag von Deepavali fällt auf einen Neumond, das heißt auf einen dunklen Tag. In manchen Teilen von Indien, vor allem in Nordindien, wird dieses Fest sogar 5 Tage lang gefeiert, in Südindien 3 Tage lang. Und bei diesem Fest kommen die verschiedensten Überlieferungen und Traditionen zusammen und auch die verschiedensten Religionsrichtungen. Zum Beispiel wird an diesem Tag von den Anhängern des Jainismus der Tag des Aufstiegs von Mahavir, Mahavir ist der Gründer dieser Religionsrichtung Jainismus, in den Himmel gefeiert. Die Sikhs ist die religiöse Strömung, die als Kennzeichen ihrer Religion diesen Turban tragen. Die feiern an diesem Tag die Befreiung ihres 6. Gurus Har Govind aus dem Gefängnis in die Freiheit. Also die Sikhs, die haben so eine Abfolge von, ich glaube, 10 Gurus insgesamt, die sie verehren und eben der 6. Guru wurde an diesem Tag befreit. Für die Gujaratis, das Volk von Gujarat, ist es ein Neujahrsfest. In Maharashtra, das ist der Staat, wo auch Bombay liegt, wird dieses Fest sehr ausgiebig gefeiert. Und da ist es zum Beispiel auch der Beginn des Erntejahres. Wir haben in Indien verschiedene Ernten. Reis wird mehrmals im Jahr geerntet. Daraus erklärt sich auch, warum in verschiedenen Landesteilen von Indien das Neujahr, das Erntedankfest an verschiedenen Tagen gefeiert wird. Es ist ein Fest, wo die Familien zusammenkommen, wo die Menschen zusammenkommen. Und es ist auch ein Fest, wo man der Tradition nach Feindschaften beseitigt, sich wieder miteinander versöhnt. Die Menschen umarmen einander voller Liebe. Und einfach von diesem Aspekt des Zusammenströmens von verschiedenen Religionsrichtungen her, es ist allein von da schon ein sehr vereinigendes Fest. Auf der physischen Ebene wird es folgendermaßen gefeiert. Die Wohnungen werden auf Hochglanz gebracht. Die Menschen stehen früh morgens auf, sie nehmen ein Ölbad, sie tragen neue Kleidung. Sie besuchen die Tempel, die Familien kommen zusammen, die Freunde und Verwandten besuchen sich gegenseitig. Es findet ein Austausch von Geschenken statt, also wie bei uns an Weihnachten. Und es werden besondere Speisen zubereitet. Die Deepavali ist besonders berühmt für seine Süßigkeiten. Man bekommt also dann überall in den Geschäften, in Städten und Dörfern spezielle Deepavali-Süßigkeiten. Und an allen Abenden des Deepavali-Festes, also auch über mehrere Abende hinweg, werden vor dem Haus irdene Öllämpchen angezündet. Diese Reihen von Lichtern, die eben auch dazu dienen, die Göttin Lakshmi willkommen zu heißen, aber auch erinnern an diesen Einzug von Rama und Krishna jeweils. Und sie sollten die gesamte Nacht hindurch brennen und dadurch auch böse Geister fernhalten. Und berühmt für den Aspekt des Lichtes ist das Heiligtum der Sikhs in Amritsar, wird der berühmte goldene Tempel mit Tausenden von Lichtern erleuchtet.
Krishna Prabhu tu
Sai Ram. प्रभु तू जय राम जय राम
राम कृष्ण प्रभु तू जय राम जय राम
साई कृष्ण प्रभु तू साई राम साई राम
साई कृष्ण प्रभु तू साई राम साई राम
येशु पिता प्रभु तू
Kannst du noch ein bisschen mehr über die Tradition, also über die Hintergründe erzählen?
Wie ich schon sagte, wird in einer Tradition das Zurückkommen von Rama und Sita nach Ayodhya gefeiert und einer anderen Tradition nach der Sieg von Krishna über den Dämonen Narakasura, aber eben auch da die Rückkehr von Krishna in seine Stadt Dwaraka. Und da ist es die Verbindung noch, warum dieses Fest Deepavali genannt wird, weil nachdem es an einem Neumond gefeiert wird, die Nacht ist dunkel. Und die Menschen haben, um die Rückkehr sowohl von Rama als auch von Krishna zu feiern, Lichterreihen an den Wegen aufgestellt, wo Krishna bzw. Rama entlangzogen, um eben diese Dunkelheit der Nacht mit Licht zu erleuchten. Das hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung, auf die wir später zurückkommen. Die Hauptgeschichte an Deepavali ist Krishnas Sieg über den Dämonen Narakasura. Der Legende nach war Narakasura ein Dämon, der Himmel und Erde in Schrecken versetzte. Naraka heißt wörtlich Hölle, Unterwelt. Und er war vor allem dadurch berüchtigt, dass er die Töchter der Göttinnen und zahlreiche Prinzessinnen und die Gopis der Erde raubte und in seiner Stadt einkerkerte. Und er ging dann sogar so weit, dass er von der Göttinnenmutter Aditi ihre Ohrringe stahl und von Indra, dem Himmelsgott, dem hat er seinen Zeremonienschirm geklaut. Und da haben die Götter endgültig gesagt, das geht zu weit. Und da haben sowohl die Götter und die Menschen Vishnu, Gott Vishnu, der in der Form Krishnas auf Erde war, angefleht, er möge sie doch bitte vor diesem Dämon retten. Und Krishna erhörte ihre Gebete und machte sich auf, um diesen Dämonen zu töten. Dieser Dämon, Narakasura, lebt in seiner Hauptstadt, die wurde genannt Prag Jyotisha Puram. Und dieser Name besteht aus Prag Jyotisha und Puram. Das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Prag bedeutet früher ehemalig, Jyoti Licht, Sha vergessen und Puram bedeutet Ort, aber steht für den Körper. Und die innere Bedeutung liegt darin, dass der Mensch das innere Licht vergessen hat, also es ist praktisch symbolisch für den Menschen, Nara, der sein wahres spirituelles Wesen vergessen hat, zugelassen hat, dass schlechte Eigenschaften in diese Stadt des Körpers eingedrungen sind und jetzt wieder Atma Jyoti, das spirituelle Licht in ihm, mit der Hilfe Gottes Krishna entzünden muss. Jetzt gibt es in der Mythologie verschiedene Geschichten, wie Krishna diesen Dämonen tötete. Es gibt sogar eine Mythologie, dass er mit einer seiner Ehefrauen, Satyabhama, auf seinem Gefährt Garuda über den Himmel flog und erstmal sich diese ganze Festung von Narakasura anschaute. Und diese Festung von Narakasura war auf eine bestimmte Weise angelegt. Diese Festung war umzäunt von 6000 Schwertern, dann einer felsigen und bergigen Gegend. Dann musste man durch die roten Wasser eines Flusses warten. Und dann erst hat man diese Stadt Prakyotishapura erreicht, wo der Dämon Naraka diese Prinzessinnen und Göttinnen festgehalten hatte. Und es heißt der Mythologie nach, dass Naraka 16.000 Gopis bzw. Frauen gefangen hielt. Ich komme auf diese Bedeutung danach noch zu sprechen. Und Krishna drang in diese Festung ein, gemeinsam mit seiner Ehefrau Satyabhama, und hat aber selber nicht diesen Dämon Narakasura getötet, sondern ihn durch seine Ehefrau Satyabhama töten lassen. Und auch das hat eine innere Bedeutung. Der eine Aspekt, ich zitiere es einfach, Swamis Dipavali-Rede am 4.11.2002. Begleitet von Satyabhama zog Gott Krishna aus, um einen Krieg gegen den Dämon Narakasura zu führen. Ein heftiger Kampf entflammte und der Dämon starb durch die Hände Satyabhamas. Der allmächtige Krishna hätte Narakasura ohne Satyabhamas Hilfe töten können. Warum nahm er dann ihre Hilfe in Anspruch? Der böse Dämon Narakasura verdiente es nicht einmal, durch die Hand Krishnas zu sterben. Weil Narakasura tausende von Frauen unsäglichem Leid ausgesetzt hatte, entschied Krishna, er solle durch eine Frau getötet werden. Narakasura hatte tausende von Prinzessinnen, die große Gottesverehrerinnen waren, gefangen gehalten. Diese Prinzessinnen verkörperten die Liebe selbst und besannen sich unablässig auf Gott. Dann gibt es noch eine andere Geschichte. Swami hat in einer Rede gesagt, dass Narakasura nicht in einem Angriff überwunden wurde, sondern was Krishna gemacht hat, er hat immer wieder Narakasura herausgefordert zum Kampf, hat sich dann aber zurückgezogen. Und Narakasura war voller Zorn und Wut gewesen. Und jedes Mal, wenn Krishna sich wieder zurückzog, hat er einen solchen Wutanfall bekommen, dass es ihn schwächte. Und erst nachdem das mehrmals passiert war, war Satyabhama als Frau dann fähig gewesen, diesen Dämonen zu töten. Und Swami bringt das auch als Beispiel dafür, wie viel Kraft uns verloren geht, wenn wir voller Wut oder voller Zorn sind. Das ist auch noch eine der Bedeutungen davon. Was ist die symbolische Bedeutung der Tötung von Narakasura? Swami sagt, wenn die Eigenschaften eines Dämonen in den Menschen eindringen, dann wird er zu Narakasura. Am heutigen Tag wurde der Dämon Naraka getötet. Was bedeutet dieser Vorfall? Er symbolisiert das Töten des Dämonen im Menschen. Nara bedeutet Mensch und Asura Dämon. Dieser Dämon befindet sich in jedem Menschen. Es ist nicht notwendig, sich große Waffen zu verschaffen, um diesen Dämonen zu töten. Der Mensch wird Nara genannt, weil sich in ihm Atman, das göttliche Selbst, befindet. Dieser Atman ist die Verkörperung der Liebe. Durch Liebe allein kann man die Dämonen töten. Verwirklicht deshalb das Atman-Prinzip und entfaltet Liebe. Das ist wahre Hingabe. Ende des Zitats. Es geht also wie immer um das Überwinden negativer Eigenschaften, die Transformation hin zum Göttlichen und die Vereinigung mit dem Göttlichen. Das Anzünden der Lichter symbolisiert die Überwindung der Dunkelheit, der Unwissenheit, von allem, was der Vereinigung mit dem Göttlichen im Wege steht. Und Swami geht sogar noch ein bisschen weiter und ich zitiere oder ich spreche darüber, weil das so aktuell ist heute. Was oder wer ist ein Dämon? Und Swami sagt, dass viele der Dämonen hochintelligent waren, und Dämonen wie Hiranyaksha und Hiranyakashipu konnten sogar den Mond, die Sonne und die Sterne erreichen und ihre Wirkungsweise verstehen. Aber weil ihr Geist, jetzt zitiere ich wieder Swami, aber weil ihr Geist mit negativen Gedanken erfüllt war, gelang es ihnen nicht, das in ihrem eigenen selbst verborgen liegende positive Prinzip zu verstehen. Auch der Dämon Narakasura gehört in dieselbe Kategorie. Seine Kraft und sein Wissen waren gewaltig, aber aufgrund seiner negativen Eigenschaften erwiesen sie sich als vergeblich. Auch wenn man sehr hingebungsvoll ist oder die Veden gemeistert hat, wird all dies wenig bringen, wenn man seine negativen Eigenschaften nicht aufgibt. Und ich finde das deswegen so interessant, weil wir sehen das ja heutzutage, die moderne Wissenschaft, die ja auch sehr, sehr viel weiß, wenn die falsch eingesetzt wird zur Vergrößerung, zur Stärkung der negativen Eigenschaften in uns wie Gier, Lust, Habgier, übermäßiges Wünschen, dann ist es dämonisch. Und wenn sie zum Guten eingesetzt wird, dann ist es natürlich für den Menschen gut und wohltuend. Und eine weitere symbolische Bedeutung, warum Satyabhama diesen Dämonen getötet hat, liegt daran, dass Satyabhama trägt den Namen Satya Wahrheit. Und Swami sagt, dass es eben mit dem Schwert der Wahrheit und mit der Kraft der Wahrheit möglich ist, dass wir unsere eigenen inneren Feinde und dunklen Eigenschaften beseitigen.
Krishna, Krishna.
Was geschah nun nach dieser Befreiung der Prinzessinnen, der 16.000 oder 16.008 Prinzessinnen? Es heißt der Legende nach, dass Krishna auf den Wunsch dieser Prinzessin hin sie alle heiratete. Wie ist das nun möglich? Das hat natürlich eine symbolische Bedeutung. Und Swami hat erläutert in einer Ansprache, dass die Anzahl der Gopikas 16.000 betrug und Krishna hatte 8 Ehefrauen. Die 8 Ehefrauen symbolisieren die 8 Blätter des Herzchakras. Und die 16.000 Gopikas, die 16 göttlichen Eigenschaften, die sich im tausendblättrigen, erblühten Scheitelchakra manifestieren. Das heißt, wenn die dämonischen Eigenschaften in uns mit Hilfe Gottes beseitigt sind, Herzchakra und Scheitelchakra geöffnet sind, findet die vollständige Vereinigung mit dem Göttlichen, sprich die Heirat mit Gott statt. Und die göttlichen Eigenschaften können sich dann voll manifestieren. Das ist also die Symbolik der Vermählung von Krishna mit 16.008 Prinzessinnen. Und in manchen Teilen Indiens wird an diesem Tag auch die Rückkehr von Rama, Sita und Lakshmana nach Ayodhya gefeiert, nachdem Rama den Sieg über den Dämonenkönig Ravana errungen hat. Und Swami hat seinen Studenten eine spezielle Botschaft an Diwali zugeschickt. Und in dieser Botschaft ist eigentlich das Wesentliche von Deepavali enthalten. Ich zitiere jetzt diese Botschaft. Heute ist Diwali, der Tag, der Sieg und Triumph symbolisiert. Der Sieg über die Dämonen, der Erfolg der Götter. Dieser Tag ist eine glückliche Erinnerung an die Vernichtung der dämonischen Kräfte. Es ist der Tag, an dem alte Konten geschlossen werden. Es ist tatsächlich, das füge ich hinzu, auf der äußeren Ebene so, dass die Händler und Geschäftsleute an diesem Tag ihre alten Konten schließen und neue Rechnungsbücher aufmachen, an diesem Tag Danteras, der Verehrung von Lakshmi gewidmet ist. Jetzt erklärt Swami diesen Brauch. Ich zitiere. Die Bedeutung dieses Brauches ist der folgende. Aktivitäten des Egoismus und der Unwissenheit werden abgeschlossen und das Licht der Intelligenz, des Unterscheidungsvermögens und der Nachforschung wird entzündet und willkommen geheißen. Mit Wahrheit als Verbündetem führt der Atman, Krishna genannt, Krieg gegen die dämonischen Eigenschaften, die im Menschen überhand genommen haben. Diwali kennzeichnet den Sieg. Das ist die Bedeutung der Geschichte, die in den Epen, den heiligen Texten dieses Landes, beschrieben wird. Die Geschichte Narakasuravada, in der Krishna für die Vernichtung des Dämonen Naraka gepriesen wird, nachdem er mit Satyabhama an seiner Seite gegen ihn in die Schlacht gezogen war. Dies ist der Tag des Sieges, an dem die Welt den Sieg der Kräfte des Guten über die dunkle Brut der Unwissenheit feiert und den Triumph der Kräfte, die Sünde fürchten und Gott verehren. Die Fahne, Symbol für den Sieg, flattert heute unbeschwert am Firmament treuer und gläubiger Herzen. Heute erreicht die Sri Ramachandra mit Sita Ayodhya, nachdem er den bösen Ravana in der Schlacht getötet hatte. Dieser Tag symbolisiert auch das Entkommen des 6. Gurus der Sikhs, Har Govind, aus dem Gefängnis in die Freiheit. Dieser Tag wird von den Anhängern des Jainismus als der Tag gefeiert, an dem Mahavira den Himmel erreichte. Es ist auch der Tag, an dem Sri Krishna Dwaraka errichtete. Es ist der Tag, an dem Ishvara, Shiva, den Liebesgott Manmata zu Asche reduzierte. Und der Tag, an dem er dem Todesgott als Strafe für seinen Wagemut einen Stoß versetzte. Da dieser Tag mit einer so großen Anzahl Siege assoziiert wird, wird er sogar von den Christen als Allerheiligen gefeiert. Der Tag, der ihnen festliche Freude schenkt. Die innere Bedeutung der Freude und der Festlichkeit, der Beleuchtung und des Feuerwerks, die diesen Tag kennzeichnen, ist folgende. Sie sind äußerer Ausdruck der Glückseligkeit, die diesem Triumphgefühl entströmt. An diesem Tag verleiht Sai Mata, Mutter Sai, euch allen das Licht der Liebe als Segen. Nehmt es an, übermittelt jedem dort diesen Segen. Thank you. Ein Tag von Deepavali, und das ist eigentlich mit ein Grund, warum Deepavali so beliebt ist in allen Teilen von Indien, ist der Verehrung von Lakshmi, der Göttin des Wohlstandes, gewidmet. Und zwar wurde der Überlieferung nach an diesem Tag Lakshmi bei dem Quirlen des Weltenmeeres aus dem Milchozean wiedergeboren. Und manche Anhänger von Vishnu feiern an diesem Tag die Vermählung von Vishnu mit der Göttin Lakshmi. Ein paar Worte zur Bedeutung von Lakshmi. Lakshmi wird allgemein mit Wohlstand und Reichtum assoziiert, aber auf der spirituellen Ebene geht es bei Lakshmi auch um die Fülle der guten Eigenschaften, der spirituellen Eigenschaften, die wir in uns entwickeln sollen. Und zur Verehrung von Lakshmi an diesem Tag wird das Haus gereinigt. Es heißt, dass ein unreines Haus zum Sitz von A-Lakshmi, der Göttin der Armut, wird, und farbenfrohe Muster, Rangolis genannt, werden vor der Haustür kunstvoll mit Farben auf dem Boden gemalt, um die Göttin willkommen zu heißen. Die Göttin wird auch durch das Anzünden von Lichtern willkommen geheißen. Es ist ja üblich, dass in Indien beim Eintritt der Dunkelheit eine Öllampe entzündet wird in jedem Haus. Und auch das ist, um böse Energien und böse Geister fernzuhalten und eben gute und speziell auch Lakshmi willkommen zu heißen. Und es heißt, an diesem Tag, die Pavali, die Göttin Lakshmi, wählt dasjenige Haus als Wohnsitz, das am gastfreundlichsten ist und am schönsten geschmückt und gereinigt ist. Und auch innerhalb des Hauses gibt es eine Tradition, dass die Füße der Göttin mit Reismehl und rotem Kumkumpuder auf dem Boden gemalt werden, um die Präsenz von der Göttin Lakshmi im Haus zu manifestieren. Ich kann dazu noch eine kleine Anekdote erzählen, was die Göttin Lakshmi und die Göttin A-Lakshmi angeht. Man muss dazu vielleicht wissen, das ist eigentlich das Besondere an der spirituellen Tradition von Indien, dass in allem das Göttliche gesehen wird, im Negativen wie im Positiven. Und insofern, es gibt zum Beispiel auch eine Göttin, die Göttin der Windpocken ist zum Beispiel und die man dann anbetet, damit das Kind vor Windpocken geschützt ist. Also das ist nur als kleines Beispiel. Und insofern ist auch Armut eine Göttin, und zwar die Göttin A-Lakshmi. Und jetzt gibt es die Geschichte, da gab es also einen Gottesverehrer und beide Göttinnen, die Göttin Lakshmi und die Göttin A-Lakshmi, kamen zu diesem Gottesverehrer und wollten wissen, welche von uns beiden ist die schönere. Jetzt war es natürlich so, dass der Devotee Angst hatte, dass wenn er A-Lakshmi irgendwie beleidigt, er sich ihren Zorn zuzieht und dann doch irgendwie einen Schaden hat. Und dann hat er gesagt, geht beide auf mich zu, was sie getan haben, und jetzt dreht euch beide um und geht von mir weg. Und dann hat er gesagt, die Göttin Lakshmi finde ich am schönsten, wenn sie auf mich zugeht, und die Göttin A-Lakshmi finde ich am schönsten, wenn sie von mir weggeht.
Das ist ja sehr weise.
Thank you.
In Südindien, wo der Tag 3 Tage gefeiert wird, beginnt es mit dem 13. Tag der dunklen Hälfte des Monats Kartika, Dan Teras genannt. Dan steht für Reichtum und das zeigt eben schon diesen Aspekt der Göttin Lakshmi, die an diesem Tag verehrt wird. Gefolgt von dem Tag Naraka Chaudas, wo die Überwindung des Dämonen Narakasura gefeiert wird und Deepavali selber fällt auf den 15. Tag oder den Neumondtag. Und es ist interessant zu wissen, was Swami zu dieser Lakshmi Puja sagt. Lasst es mich euch unverblümt sagen, ich mag diese Lakshmi Puja nicht, die die Leute durchführen, in der Erwartung, reich zu werden und Wohlstand anzuhäufen. Sie sprechen sogar von Dana Lakshmi und haben eine Hymne, um sie gefällig zu stimmen. Lakshmi oder Wohlstand kommt sowohl durch faire als auch durch üble Methoden. Geld wird durch Spiel, durch verschiedene Methoden der Täuschung, durch Straßenräuberei, von hoch und niedrig und von allem und jeden erworben. Und dann sagt Swami, worum es eigentlich geht. Swami spielt ja sehr gern mit Worten, da ist wieder ein Wortspiel drin. Verehrt Lakshya, das Ziel, und ich werde euch anerkennen. Bewahrt Lakshya, das Ziel der sich ausdehnenden Liebe, bis diese Liebe alle Wesen umfasst, bis sie jeden als das eigene Selbst wahrnimmt. Haltet euch dieses Ziel immer vor Augen. Dann wird Lakshmi euch von selbst begünstigen, in dem Ausmaß, wie es nötig ist, um das Ziel zu erreichen. Zweifelt nie daran, strauchelt nie. Und Swami sagt an einer anderen Stelle, im Zusammenhang mit dieser Dana Lakshmi Puja zu Deepavali, aber wenn Reichtum zu einem kommt, muss man sich als Treuhänder davon betrachten und er muss dazu genutzt werden, um die Nöte der Gesellschaft zu lindern, nicht zur persönlichen Bereicherung. Lasst euch nicht von dem Glanz von Name und Ruhm anziehen. Sucht mit zielgerichteter Begeisterung Atman. Das ist die Botschaft, die ich euch an diesem Lichterfest, Deepavali, gebe. Also Swami hat doch sehr eindeutig gemacht, dass dieses reine Verehren von Lakshmi, um sich zu bereichern, um Wohlstand zu bekommen, nicht in seinem Sinne ist. Und Deepavali ist ja das Lichterfest. Und Swami hat in früheren Ansprachen sehr viel gesagt über diese Bedeutung des Lichtes und warum das Licht verehrt wird. Jetzt zitiere ich Swami aus einer Ansprache von 1987. Eine Lampe hat eine einzigartige Kraft, die kein anderes Objekt besitzt. Sie vertreibt Dunkelheit. Aus diesem Grund haben die Bharatiyas, die Inder, immer angezündete Lichter verehrt. In Indien sind das vor allem Öllämpchen, bei uns sind es ja eher die Kerzen. Vor dem Beginn einer segensreichen oder religiösen Veranstaltung wird ein zeremonielles Licht angezündet. Eine bemerkenswerte Eigenschaft dieses Lichtes besteht darin, dass die Flamme immer aufwärts gerichtet ist. Das ist der Weg des Göttlichen. Und Swami sagt das auch an einer anderen Stelle, dass eben das Licht, diese Flamme, die Symbolik hat, sich immer nach oben zu bewegen, niemals nach unten, so wie wir uns auf dem Pfad zum Göttlichen nach oben bewegen sollen. Dann geht Swami auch darauf ein, auf die Symbolik von den Gegenständen, die man braucht, um ein Licht anzuzünden. Man braucht 4 Dinge, ein Gefäß, das ist in Ihnen das Öllämpchen, als zweites Öl, einen Docht und eine Zündholzschachtel. Und dann sagt Swami, das ist eine Symbolik dafür, wie wir in unserem Herzen das spirituelle Licht entzünden sollen. Wir brauchen als Gefäß den Behälter der Loslösung, das Öl der Hingabe, den Docht der Zielgerichtetheit. Und die Zündholzschachtel ist die Kenntnis der höchsten Wahrheit. Und in zahlreichen Ansprachen ist Swami auf Folgendes eingegangen. Und zwar ist es üblich an Deepavali, dass alle Lichter an einem Licht entzündet werden. Und Swami sagt, dass das Licht, an dem die anderen Lichter oder Kerzen angezündet werden, ist ein Symbol für das Göttliche. Das eine Licht ist das höchste Göttliche, das höchste Licht Paramjyoti. Und die anderen Lichter sind Jivanajyotis, die individuellen Lichter. Sie erhalten ihr Licht von dem einen höchsten Licht. Um den Menschen diese Wahrheit zu lehren, wird das Lichterfest gefeiert. Das eine Licht symbolisiert also den höchsten strahlenden Herrn. Und Swami sagt, die Entzündung der anderen Lichter darin ist auch eine Symbolik für die vedische Aussage, der eine beschloss, viele zu werden. Durch das Entzünden vieler Lichter an dem einen Licht ist das beispielhaft ausgedrückt. Und Swami sagt in diesem Zusammenhang allgemein zu der Symbolik von Deepavali, dem Lichterfest, und dieses Entzünden der Lichter an einem Licht. So wie Gott die Verkörperung des strahlenden Lichtes ist, so müsst ihr euer Leben strahlend machen, um Gott zu erfahren. Ihr müsst erkennen, dass euer Lebenslicht von dieser höchsten Quelle allen Lichtes gekommen ist. Die individuelle Flamme sollte mit dem höchsten göttlichen Licht verschmelzen, aus dem alle anderen Lichter hervorgegangen sind. In der Meditation über das höchste Licht muss der Einzelne sein individuelles Licht mit dem höchsten Licht verschmelzen. Ende des Zitats.
Wofür Deepavali bei uns Overseas besonders bekannt ist, ist das allgegenwärtige Feuerwerk bzw. das Geknalle. Und ich bin dann eigentlich lieber zu Hause in meinen vier Wänden geblieben.
Ja, der Sieg über die Dämonen, in welcher Tradition auch immer, wird gefeiert mit dem Feuerwerk, das natürlich auch viel Krach macht, viel Freude macht. Und Swami hat gesagt, dass sogar dafür, für dieses Feuerwerk, es einen wissenschaftlichen Zusammenhang gibt. Und hat Swami in seiner Ansprache von 1989 gesagt, dass mit Deepavali die Regenzeit zu Ende gegangen ist. Und aufgrund der Regenzeit stagnierte das Wasser an vielen Plätzen und die Umgebung ist von Moskitos und anderen Insekten verseucht. Und der Rauch von den Crackers und dem Feuerwerk zerstört diese Insekten und desinfiziert die Atmosphäre. Dann hat Swami noch zwei äußere Anlässe gesagt, warum Deepavali gefeiert wurde, die zumindest in der herkömmlichen Überlieferung dieses Festes nicht so bekannt sind. Und das eine ist eine eher wissenschaftliche Erklärung. Swami sagt, aus der wissenschaftlichen Sicht ist noch festzustellen, dass in der Vergangenheit unsere Vorfahren in der arktischen Region, also am Nordpol, lebten. Und in dieser Region herrscht 6 Monate lang Dunkelheit. Und wenn dieses dunkle Halbjahr beginnt, beginnen die Leute, die in dieser polaren Zone lebten, ihre Lichter anzuzünden. Und Swami sagt, dass tatsächlich von da an schon Deepavali gefeiert wurde. Und dann hat Swami noch einen anderen Aspekt genannt, der uns auch nicht bekannt war. Er hat gesagt, dass vor 5000 Jahren es eben Planeten gab, die von Zeit zu Zeit auch verschwanden. Und es gab einen Planet namens Naraka, der die Erde umkreiste. Und zu einer Zeit erschien es, wie wenn dieser Planet Naraka der Erde nahe kommt. Und die Bewohner der Erde waren von Angst erfüllt und sie haben zu Gott gebetet, er möge sie von dieser Gefahr erlösen. Und dann hat Krishna sein außergewöhnliches überirdisches Wissen, Prajna, genutzt und hat diesen Planeten zerstört.
Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, mere Sai.
Wie vorher schon gesagt, geht es also bei diesem ganzen Fest darum, dass das Licht die Dunkelheit vertreibt. Und Swami sagt, ich zitiere nochmal Swami, das Deepavali-Fest ist dazu gedacht, die Unterwerfung des Ego durch das höhere Selbst zu feiern. Der Mensch versinkt in der Dunkelheit der Unwissenheit und hat die Kraft verloren, zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen zu unterscheiden. Wenn die Dunkelheit der Unwissenheit, verursacht durch das Ego, verschwindet, dann wird das Licht der göttlichen Weisheit, das Strahlen des Göttlichen erfahren. Und die Dunkelheit der Unwissenheit, das Ego, wird eben symbolisiert durch diesen Dämonen Narakasura, der durch das Licht der göttlichen Weisheit, Krishna, unterworfen wird.
An dem Tag habe ich gesehen, dass überall vor den Häusern Lichter angezündet wurden.
Auch das hat eine Bedeutung. Swami sagt, beschließt an diesem Deepavali-Tag das Licht der Wiederholung des Gottesnamens anzuzünden und stellt dieses Licht an eure Türschwelle, und diese Türschwelle sind eure Lippen. Nährt das Licht mit dem Öl der Hingabe, habt Stetigkeit als Docht. Lasst dieses Licht jede Minute eures Lebens erleuchten. Das Licht des Namens wird jede Dunkelheit von außerhalb eurer selbst wie auch von eurem Inneren vertreiben. Und dazu, zu diesem Aufstellen von Lichtern, hat Swami nochmal einen anderen Aspekt erwähnt. Die an Deepavali entzündeten Lichter beseitigen nur die äußere Dunkelheit, nicht die Dunkelheit im Menschen. Hunderte winziger Lichter werden am Abend von Deepavali angezündet und in und vor jedem Haus in Indien in Reihen aufgestellt. Aber nur wenige sind die Lampen, die in der Höhle des Herzens angezündet werden, um die dichte Dunkelheit darin zu vertreiben. Swami hat dazu noch einen anderen Aspekt erwähnt. Wenn ein Licht an einem anderen entzündet wird, gibt es zwei Lichter, wo zuerst eines war. Das erste hört nicht auf, Licht zu verbreiten. Ihr könnt an einem Licht Millionen andere entzünden, dennoch wird das erste Licht keinerlei Schaden erleiden. Liebe ist genauso. Teilt Liebe mit 1 Million Menschen. Sie wird so hell weiterleuchten, wie als sie allein war.
Und wie wird das in Puttaparthi gefeiert?
Swami hat früher, ehe diese Darshan-Halle, die Sai-Kulwand-Halle errichtet wurde und der Himmel offen war und nur der Mandir da war, hat Swami an Deepavali abends Feuerwerkskörper an die Studenten verteilt, auch an die Kleinen. Und dann ging es eben los da. Also die größeren Studenten haben diese krachenden Ketten da aufgebaut. Wenn man die Entzündung macht, es klang ein bisschen wie ein Maschinengewehr. Ich kann mich erinnern, wir haben alle so ein bisschen Schrecken bekommen. Und speziell die kleinen Studenten haben auch diese Wunderkerzen bekommen und haben sich natürlich total gefreut, wenn sie also das dann brennend in der Hand hielten. Und wir konnten eben in Swamis unmittelbar Gegenwart zuschauen, wie er diese Feuerwerkskörper verteilte, wie die Kinder sich freuten. Wir haben es dann manchmal aus Sicherheitsgründen, da waren auch die Akkaden, haben uns wirklich zusammengekauert und sind ausnahmsweise von Swami weggerutscht und nicht nahe hingerutscht. Aber was tatsächlich passiert ist, ist mir auch mal passiert, dass ein kleines Stück, ein glühendes Stück Kohle von diesen oder Holz von diesen Feuerwerkskörpern zu uns geflogen war, ein Loch in den Sari brannte. Also mir ist nicht passiert. Aber wie gesagt, wir sind ausnahmsweise von Swami ein bisschen weggerutscht, statt hingerutscht. Und später, als Swami in die Purnachandra-Halle gezogen ist und diese Darshan-Halle existierte, wurde das Feuerwerk auf dem Rasen vor der Purnachandra-Halle abgehalten. Und dann haben wir uns auf den Balkon der umliegenden Häuser gedrängt, speziell der Südhäuser. Also es war sehr gut, wenn man jemanden kannte, der dort lebte und der sagte, ich stell dir einen Stuhl dahin. Und dicht gedrängt standen wir dann und hatten diesen freien Blick auf Swami. Der hat sich dann vor die Pundarchandra-Halle in seinen Sessel hingesetzt und hat zugeschaut, wie seine Studenten eben das Feuerwerk entzündet haben und war lange da gesessen, hat er lange daran teilgenommen. Und natürlich wurde auch um Swamis Haus herum überall Öllämpchen aufgestellt, Lichterketten hingehängt. Und seit die neue Residenz errichtet wurde, ist eben auch das vorbei. Und was jetzt passiert, ist, dass die Studenten direkt vor Swamis neuer Residenz Lichter entzünden und ein kleines Feuerwerk machen. Und es gibt aber eine Ausnahme, und zwar am 85. Geburtstag, das gab es vorher noch nicht, wurde Deepavali im Stadion gefeiert. Und was wunderschön war, die haben oben so an einer großen Tafel per Feuerwerk die Schrift entzündet, 85 Years of Love. 85 Jahre der Liebe, und das war wirklich sehr berührend gewesen. Also das war eine Ausnahme gewesen, der 85. Geburtstag. Und Swami hat sehr selten, also in der Frühzeit hat Swami regelmäßig an Deepavali eine Ansprache gehalten, aber dann in den 90er Jahren auch noch gelegentlich. Aber ich glaube, er hat in den letzten 20 Jahren vielleicht höchstens 2 Ansprachen gehalten an Deepavali. Also den Aspekt hat Swami nicht so in den Vordergrund gestellt in den letzten Jahren. Aber was wunderschön ist eben, wenn man dann abends durch den Ashram geht an Deepavali, sind die ganzen Veranden und Balkone der Häuser, wo die Permanents, die dauerhafte Lebenden wohnen, da stehen in diese Lichterketten von Öllämpchen und gelegentlich zwischen den Häusern macht auch jemand so ein kleines Feuer, also ein kleines Lichtrad, und es ist einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, wenn man da einen Spaziergang macht. Es strahlt sehr viel Frieden und Liebe und Ruhe aus. Dann kann man, also wenn man im Ashram ist, einen Blick zum Himmel tun, oder wenn man außerhalb lebt, genauso natürlich. Oder gelegentlich, obwohl das nicht so zu empfehlen ist, gehen die Leute sogar auf Dachterrassen von Hotels, um sich dieses Feuerwerk, was vom Dorf ausgemacht wird, anzusehen. Aber es ist ein bisschen gefährlich, wenn man es durch Dorf geht. Die Jungs haben die Angewohnheit, überall Knallfrösche knallen zu lassen. Und also man muss da wirklich sehr aufpassen, weil die Jungs einfach ihren Spaß haben und es nicht immer unbedingt sicher ist.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Susanne Böhnke hat uns heute an den spirituellen Hintergründen von Deepavali teilhaben lassen. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt nichts über Deepavali wusste, bis auf dieses Feuerwerk. Daher war das für mich wirklich sehr interessant, ein paar Hintergründe zu erfahren. Danke, Susanne. Das Team von Radio Sai verabschiedet sich für heute. Falls Sie unseren Newsletter noch nicht bekommen, also den Rundbrief, der Sie jede Woche darüber in 5 Zeilen informiert, was Sie in der nächsten Sendung hören können, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de, info@radiosai.de. Haben Sie noch einen guten Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Evelyn Seliger.